Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf unter euch, wieder mal in der alten Heimat, wo ich ja hier in dieser Gemeinde aufgewachsen bin und ja seit ungefähr 3 Jahren mit Richard Friesen in Waiblingen die Gemeinde leiten darf. Und ja, ich freue mich, dass ich heute mit euch zusammen auch das Wort Gottes betrachten darf. Das möchte ich aus dem Philipperbrief tun. Ihr könnt da gerne das erste Kapitel auch aufschlagen. Und in unserer Gesellschaft ist es doch heutzutage so, dass ein Leben oder das Leben als gut, sinnvoll und erstrebenswert gilt, wenn man reich ist, wenn man alles hat, wenn man sich alles leisten kann, wenn man dann auch noch gesund ist und es einem gut geht. Also ein Leben ohne Schwierigkeiten, das ist das, was wir wollen. Ein Leben, das man genießen kann. So wie es zum Beispiel über einen Motorsportstar gesagt wurde, der vor einer Weile gestorben ist. Nachdem er gestorben ist, hat jemand über ihn gesagt, er hat alles aus dem Leben geschöpft, was es zu bieten hat. Das Leben hat er in vollen Zügen genossen. Und wenn so etwas über dich gesagt werden kann, dann hattest du ein erfülltes Leben, das sich wirklich gelohnt hat. Zumindest, wenn unsere Gesellschaft es bewerten müsste. Der Tod wird dabei meistens völlig ausgeblendet. An den Tod möchte man nicht denken. Der Tod ist etwas Unheimliches. Und wenn er dann doch plötzlich kommt, dann ist man geschockt. Wenn man damit konfrontiert wird, bekommt man es mit der Angst zu tun. Und man geht diesem Thema des Todes lieber aus dem Weg. Und so ist der Titel meiner Predigt demgegenüber vielleicht etwas provokant. Denn ich möchte heute über das Thema sprechen, was das Leben lebenswert und den Tod begehrenswert macht. Was das Leben lebenswert und den Tod begehrenswert macht. Und dazu möchte ich aus Philipper 1 predigen. Und ich möchte die Verse 12 bis 26 lesen aus dem ersten Kapitel, um auch ein bisschen den Kontext da noch zu haben. Ich lese ab Philipper 1, Vers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, so dass meine Fesseln in Christus offenbar geworden sind, in dem ganzen Prätorium und allen anderen, und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Fesseln viel mehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu predigen, ohne Furcht. Einige zwar predigen den Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, da sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums gesetzt bin. Jene verkündigen den Christus aus Streitsucht nicht lauter, wobei sie meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. Was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch Darreichung des Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus erhoben werden wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Amen. Ja, diese Verse zeigen, dass Paulus selbst definitiv kein Leben hatte, das unsere Gesellschaft als erfüllt und lohnenswert betrachten würde. Denn als er diesen Brief schreibt, als er diese Worte schreibt, ist er im Gefängnis und wird sogar zusätzlich noch von anderen Christen angefeindet. Und dennoch sehen wir in diesem Text auch, dass dieses Leben für Paulus dennoch lebenswert war. Aber wir sehen auch, dass er dem Tod entgegenschaut und wir sehen, dass er das Sterben ganz anders bewertet, als es heute die Gesellschaft tut. Denn er sagt, Sterben ist ein Gewinn. Und so wollen wir heute an diesem Beispiel von Paulus lernen, was wirklich ein lebenswertes Leben ist und wie der Tod sogar etwas Begehrenswertes sein kann. Und ich denke, jeder von uns kann sich daran prüfen, wofür lebe ich wirklich und bin ich auch bereit zu sterben? So habe ich meine zwei Predigtpunkte ganz einfach mit zwei Fragen überschrieben. Erstens, was macht das Leben lebenswert? Und zweitens, was macht den Tod begehrenswert? So lasst uns zum ersten Punkt gehen. Was macht das Leben lebenswert? Also ganz kurz nochmal zum Kontext, in dem Paulus hier schreibt. Er ist in Rom im Gefängnis. Als er von den Juden in Jerusalem angeklagt wurde, berief er sich nach einigem Hin und Her, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, auf den Kaiser in Rom. Und deswegen wurde er nach Rom gebracht, wo er jetzt eben gefangen ist und auf sein Urteil wartet. Und in der damaligen Zeit war es nicht ungewöhnlich, in so einem Fall auch zu Tode verurteilt zu werden. Und so hat Paulus diese Möglichkeit des Todes auch klar vor seinen Augen gehabt. Und auch deshalb schreibt er eben in Vers 20 über Leben und Tod. Denn diese zwei Möglichkeiten, er weiß nicht um seinen Ausgang, diese zwei Möglichkeiten stehen ihm vor Augen. Aber wir sehen auch, dass keine dieser beiden Möglichkeiten seine Einstellung dominiert. Für ihn ist letztendlich wichtig, dass Christus groß gemacht wird. Und dabei spielt es keine Rolle für ihn, ob es durch sein Leben oder durch seinen Tod geschieht. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. So sagt es in Vers 21. Und hier will ich mit der Predigt heute auch ansetzen. Denn mit diesen Worten beginnt Paulus einen Zwiespalt, einen innerlichen Zwiespalt anzusprechen, in dem er sich befindet. Wenn er sagt, das Sterben ist ein Gewinn, dieses Wort Gewinn kann man auch mit Vorteil übersetzen. Für Paulus ist es also vorteilhaft zu sterben. In Vers 23 sagt er dann auch, dass es weit besser ist zu sterben und bei Christus zu sein. Und hier sehen wir eben, dass Paulus bereit war zu sterben. Ja, es scheint sogar so, dass er mit dem Leben auf dieser Erde eigentlich völlig abgeschlossen hat. Und das können wir auch nachvollziehen, denn wir lesen es im Neuen Testament, wie Paulus immer wieder davon schreibt, von seinen Diensten. Er hat sich wirklich abgerackert in seinem Leben und er scheint vielleicht auch müde zu sein von seinem Dienst. Dann hat er jetzt noch diese Anfeindungen und die Gefangenschaften, der er ist. Und es kommt also vieles zusammen bei ihm und er weiß, durch den Tod werde ich von all dem erlöst und werde dann bei Jesus sein. Und für ihn war das in diesem Moment einfach das Beste, was passieren könnte. Und trotzdem kommt, nachdem er das Sterben hier als Vorteil bezeichnet hat, ein Aber. In Vers 22 fährt Paulus fort und sagt, wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist. Also der Tod wäre vorteilhaft, wenn ich hier aber auf der Erde in meinem Fleisch bleiben muss, also in meinem menschlichen Körper, ja, was wäre dann? Wäre er dann unzufrieden? Würde er vor Traurigkeit verbittern? Wäre für ihn dann alles sinnlos und trostlos und hoffnungslos? Ich muss sagen, keineswegs. Er sagt, das ist für mich der Mühe wert. So sieht Paulus das. Also auch dieses Leben im Fleisch auf dieser Erde ist für ihn trotzdem noch eine erstrebenswerte Option. Und die Übersetzung hier in Vers 22 gibt nicht so ganz klar wieder, was im Urtext steht. Eigentlich heißt es dort, wenn ich auf der Erde bleiben würde, das hieße für mich Frucht aus weiterem Wirken oder das bedeutet für mich fruchtvolle Arbeit. Was Paulus hier also sagen will, auch wenn ich weiterleben sollte, so hätte ich die Möglichkeit, weiter Frucht zu bringen, weitere Arbeit im Reich Gottes zu verrichten. Und genau deshalb fährt er jetzt auch fort und sagt, und was ich erwählen soll zwischen diesen beiden, weiß ich nicht. Eigentlich will er sterben, weil es für ihn viel besser ist. Aber auch auf dieser Erde gibt es Arbeit zu tun, die lohnenswert für ihn ist. Und so ist er hin und her gerissen. Deswegen sagt er dann auch in Vers 23, ich werde von beidem bedrängt. Also auf der einen Seite der erlösende Tod, auf der anderen Seite die fruchtvolle Arbeit auf dieser Erde. Und so drücken diese zwei Optionen, diese zwei Punkte jeweils von einer Seite so, dass er davon zusammengedrückt wird. Das ist es eigentlich, was dieses Wort bedrängt aussagt. Und so sehen wir hier, wenn wir uns da ein bisschen hineinversetzen, es ist ein sehr emotionaler Zustand von Paulus. Er steht in gewisser Weise vor einer Entscheidung und beide Optionen sind so erstrebenswert, dass er irgendwie gar nicht klar denken kann. Was ist jetzt wirklich besser? Und so will ich an dieser Stelle zunächst mit euch tiefer betrachten, was denn das Leben auf dieser Erde für ihn so wertvoll machte, obwohl er doch sagt, dass das Sterben sogar besser wäre. Und ich glaube, schon von Anfang des ersten Kapitels an sehen wir einen Teil der Antwort. Denn in Vers 1 bezeichnet Paulus sich selbst als Knecht Christi. Und damit drückt er aus, ich gehöre Christus und was er sagt, tue ich. Und mein ganzes Leben ist Christus unterstellt. Und dann sehen wir auch, wie er trotz seiner schwierigen Umstände im Gefängnis und trotz all der Anfeindungen fröhlich sein kann. Er sagt ja, ich werde mich freuen, trotz dieser Umstände. Und der Grund dafür ist, das Evangelium wird gefördert und Christus wird gepredigt. Und letztendlich sagt er auch, es ist ja eigentlich egal, was mit mir selbst passiert. Hauptsache, Christus wird groß gemacht. Und so bringt er das eben auf den Punkt in Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus. Und Paulus stellt klar, wie das für ihn jetzt auch ganz praktisch in der aktuellen Situation aussieht. Er sagt, ich werde von beidem bedrängt, indem ich Lust habe abzuscheiden und bei Christus zu sein, das ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Also um Fleisch zu bleiben, heißt ja einfach, dass Paulus am Leben bleibt und weiter auf dieser Erde lebt. Und er sagt, es ist notwendig wegen euch, wegen den Philippern. Und in Vers 22 hatte er gesagt, dass dieses weitere Leben auf der Erde fruchtvolle Arbeit für ihn bereithält. Und diese Arbeit hat er eben unter anderem bei den Philippern zu tun in ihrer Gemeinde. Er hat verstanden, sie brauchen ihn, dass bei ihnen noch Arbeit zu verrichten ist. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde. Und das bestätigt er dann in Vers 26, wo er nochmal sagt, ich werde wieder zu euch kommen. Er war also so überzeugt, dass die Gemeinde ihn brauchte und dass Jesus seiner Gemeinde durch Paulus dienen wollte, dass er sagen konnte, ich werde am Leben bleiben und wieder zu euch kommen, um euch zu dienen. Jesus war sein Herr, er bezeichnet sich als Knecht Jesu oder als Sklave Jesu sogar und sein Dienst für Jesus war der Gemeinde gewidmet. Und so ordnet er sich hier seinem Herrn unter und sagt im Prinzip, wenn Christus noch ein Werk für mich hat und wenn seine Gemeinde mich noch braucht, dann bleibe ich auf dieser Erde und bleibe dort gerne und führe dieses Werk weiter aus. Und das ist eben diese fruchtvolle Arbeit. Sehen wir hier also bei Paulus diese völlige Hingabe an seinen Herrn, an Jesus Christus. Wenn er menschlich betrachtet es gesehen hätte, nach seinem Herzen ging es ihm ja eigentlich so, ich will jetzt sterben und bei Jesus sein im Himmel. Aber er merkt eben, dass er noch Arbeit zu tun hat. Arbeit an der Gemeinde Jesu Christi und somit Arbeit für seinen Herrn. Und deshalb stellt er diesen Wunsch des Todes wieder zurück und unterordnet sich dem Plan seines Herrn, um seinen Auftrag weiter auszuführen. Für Paulus war dieses Leben also lebenswert und wertvoll, weil er der Gemeinde Jesu Christi dienen und dadurch Frucht bringen konnte. Frucht, die letztendlich wieder Gott verherrlichen würde. An dieser Stelle möchte ich dich auch ganz persönlich fragen, was hält dich auf dieser Erde? Wenn du jetzt die Wahl zwischen Himmel und Erde hättest, Was würde dich hier auf dieser Erde halten? Gerade im wohlhabenden Teil dieser Welt, in dem wir auch leben, gibt es sehr viele schöne Dinge, die uns auf dieser Welt halten können. Man macht sich viele Pläne. Ich will gerne noch diesen oder jenen Ort auf der Welt besuchen. Sehr gerne würde ich noch eine Familie gründen und Kinder haben. Ich will gerne noch dies oder das mit meiner Familie, mit meinen Freunden erleben. Vielleicht noch ein Haus kaufen und so weiter. Und an sich sind all diese Dinge natürlich nicht schlecht und auch keine grundsätzlich falschen Wünsche. Aber was ist, wenn all das, was du dir aktuell wünschst, niemals eintreffen wird? Ist das Leben dann immer noch lebenswert für dich? Ich glaube, der Wert all dessen, wofür wir leben, wird vor allem dann sichtbar, wenn wir an die Ewigkeit denken. Denn am Ende ist es doch egal, wie reich du warst, welche tollen Orte du besucht hast, wie viel Besitz du hattest, wie viele schöne Stunden du mit deiner Familie und Freunden verbracht hast, welchen Urlaub du gemacht hast und so weiter. Am Ende zählt doch, was in der Ewigkeit von all dem übrig bleibt. Und Jesus sagt ja selber, sammelt euch Schätze im Himmel, denn diese werden nicht vergehen. Und so ist jeder Dienst, den du auf dieser Erde für den Herrn getan hast, alles, was du zur Ehre Jesu getan hast, wertvoll und ewig, weil es ein Schatz ist im Himmel, der ewig bestehen bleibt. Und alles, was du ohne Bezug zu Jesus tust, ist am Ende wertlos. So heißt es ja auch, selbst wenn du die ganze Welt gewinnst, aber Jesus nicht hast, hast du am Ende gar nichts. Nimm Jesus weg und es wird nichts übrig bleiben. Und so bleibt die Frage, was macht dein Leben lebenswert? Sind es wirklich all die tollen Erlebnisse, ein Haus, Wohlstand, Familie, Freunde, Genuss? Oder ist es nicht vielmehr Jesus? Sollte nicht er unser Antrieb und unsere Motivation sein, wirklich auf dieser Erde zu leben? Und bei Paulus sehen wir, dass genau das der Fall war. Jesus war wirklich das Wertvollste für ihn. Und so war das Leben auch wertvoll für ihn, wenn er Jesus dienen konnte. Und wie äußerte sich das hier in seiner Situation ganz konkret? Was für Dienste hatte er auf dieser Welt unter den Philippern noch zu erledigen? Er sagt, dass er bei ihnen bleiben wird, um was zu tun? Zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Förderung kann man auch mit Fortschritt übersetzen. Paulus war also darauf bedacht, die Philipper in ihrem Glauben voranzubringen. Er wollte ihre Heiligung letztendlich fördern. Und sie sollten auch in der Freude im Glauben, also in dieser Freude am Leben mit Jesus Christus, zunehmen. Und ja, Paulus wünschte es sich sehr für diese Gemeinde, dass sie sich noch mehr im Herrn freuen. Also an Jesus selbst sollten sie sich freuen, so schreibt er es später im Brief. Und diesen ganzen Brief hat er eigentlich geschrieben, unter anderem, um die Philipper in der Freude voranzubringen. Also er merkte bei ihnen eine gewisse Freudlosigkeit und diesen Missstand wollte er beheben. Und so sah er sich dazu gezwungen, das zu tun. Und das hielt ihn davon ab, seinen Tod dem Dienst an ihnen vorzuziehen. Diesen Dienst wollte aber Paulus eben nicht nur durch diesen Brief tun, sondern er merkte, ich muss noch mal dort vor Ort sein, um ihnen zu dienen, um sie darin voranzubringen. Und ich denke, das ist grundsätzlich sehr interessant, wenn wir bedenken, dass diese Gemeinde in Philippi schon circa 10 Jahre alt war. Und so sehen wir, egal letztendlich wie alt eine Gemeinde ist, es wird immer Fortschritte und Heiligung geben müssen. Es ist ein lebenslanger Prozess auch für eine Gemeinde. Es wird die Notwendigkeit der Heiligung immer auch in dieser Gemeinde geben. Und ja, egal welche Gemeinde es ist letztendlich, es wird dauerhaft notwendig sein, nach Heiligung zu streben, auch als gesamte Gemeinde. Und dabei stellt sich die Frage an dich, der du auch Mitglied dieser Gemeinde bist, was trägst du dazu bei? Die Aussagen von Paulus hier können ja den Anschein erwecken, dass er allein für die Fortschritte dieser Gemeinde zuständig war. Aber so ist es nicht. Wir lesen an vielen Stellen im Neuen Testament, dass Jesus jeden Einzelnen in seiner Gemeinde gebrauchen möchte, um der Gemeinde zu dienen. Jedes seiner Kinder hat er in unterschiedlicher Weise begabt, um seine Gemeinde zu bauen. Und wir sehen es bei Paulus, dass er wirklich genau dafür sein ganzes Leben hingab. So ist hier die Frage, wie sieht es bei dir aus? Gibst du dein Leben, deine Zeit, deine Kraft hin, um deinen Geschwistern, um deiner Gemeinde zu dienen, sie zu fördern? Oder lebst du nur für dich? Oder lässt du es zu? Andersrum, lebst du nur für dich oder lässt du es zu, dass Jesus dich gebraucht, um seiner Gemeinde zu dienen? Denn so zu leben, wirklich der Gemeinde zu dienen, ist keine Zeitverschwendung und wird dir letztendlich ewigen Lohn einbringen. Außerdem wird Christus selbst verherrlicht, wenn seine Gemeinde immer heiliger wird. Und genau das sollte auch ein Ziel unseres Dienstes in der Gemeinde sein, die Gemeinde heiliger zu machen, um Gott zu verherrlichen. Also wir können es nicht tun, aber Gott durch unseren Dienst. Und wir sehen es, der Gemeinde zu dienen, bedeutet ja letztendlich, Christus selbst zu dienen. Die Gemeinde ist sein Leib. Er hat sie für sich erkauft durch sein eigenes Blut. Er identifiziert sich ganz mit seiner Gemeinde. Es geht nicht darum, dass wir irgendwo irgendwas tun für Jesus. Nein, wir können direkt der Gemeinde dienen und so dienen wir Jesus. Und deswegen, weil dieser Dienst letztendlich an Christus geschieht, ist es so wertvoll, sich für die Gemeinde aufzuopfern. Es geht eben nicht nur um die Menschen an sich. Es geht nicht nur darum, Menschen Gutes zu tun, sondern letztendlich steht immer Christus dahinter. So sehen wir es auch bei Paulus, denn er blickt über die Gemeinde hinweg zu Christus. Denn warum war es ihm so wichtig, ihnen zu dienen? Das lesen wir in Vers 26. Damit euer Rühmen in Christus Jesus meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Also wodurch dieses Rühmen bewirkt wird, also ob es der Dienst von Paulus unter den Philippern ist oder vielleicht einfach nur seine bloße Rückkehr zu ihnen, ist, denke ich, hier nicht das Entscheidendste. Entscheidend ist doch seine Motivation. Das Rühmen in Christus soll überströmen. Es geht letztendlich wieder um Christus und dass Christus groß gemacht wird. Paulus will zu den Philippern, er will unter ihnen wirken, damit auch sie letztendlich Christus noch mehr verherrlichen. Und so gab sich Paulus eben ganz diesem Dienst hin. Und so war dieses Leben für ihn wertvoll, wenn er Christus groß machen konnte. Und er wusste, dass das fruchtvolle Arbeit ist, durch die Christus verherrlicht wird. Denn Frucht bringen, also im geistlichen Sinn, wird immer die Verherrlichung Gottes nach sich ziehen, wie wir es auch an anderen Stellen lesen können. Wenn wir Frucht bringen für Gott, dann wird er verherrlicht. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht aber auch die Frage stellen, ich kann doch nicht wirklich jeden Moment meines Lebens in die Gemeinde investieren. Natürlich, Paulus war ein Missionar. Er war unterwegs, um letztendlich Gemeinden zu gründen. Er hat wirklich die größte Zeit seines Lebens als Christ für die Gemeinde gelebt. Aber muss jeder von uns wirklich so ein Leben führen wie Paulus? Ich will dazu zuerst sagen, lasst uns von Paulus lernen, die Gemeinde wirklich als etwas Wertvolles zu sehen. Nicht nur wegen den Menschen, die in dieser Gemeinde sind, sondern vielmehr wegen Jesus Christus, der das Haupt dieser Gemeinde ist. Weiter will ich aber auch sagen, dass der Dienst für Christus und das Leben für Christus sich nicht nur auf die Gemeinde beschränkt natürlich. Denn in jedem Bereich unseres Lebens sollen wir die Ehre Christi und seine Verherrlichung anstreben. Bist du zum Beispiel ein Ehemann, dann bist du dazu aufgefordert, deine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und er hat sich für seine Gemeinde aufgeopfert. Er kümmert sich um sie. Er wirkt zu ihrer Heiligung. Er nährt sie im Geistlichen. Und wenn du als Mann, als Ehemann diese Dinge für deine Frau tust, dann stellst du Christus dar, der dann an dir verherrlicht wird. Bist du aber vielleicht auch eine Ehefrau? Als Ehefrau bist du wiederum dazu aufgerufen, dich deinem Mann zu unterordnen. Außerdem bist du ihm zur Hilfe geschaffen. Wenn du also diese Rolle annimmst für dich, dann wird Christus wiederum verherrlicht, weil du seinen Willen tust und dich letztendlich dadurch Christus selbst unterordnest. Wie ist es, wenn du Kinder hast? Dann bist du dazu berufen, deine Kinder in der Erziehung Gottes zu erziehen, zum Herrn hin, damit auch sie letztendlich dorthin kommen, Gott zu erkennen und ihn zu ehren. Du bist auch dazu berufen, durch dein Vorbild, durch dein Leben Christus vor deinen Kindern groß zu machen, damit sie Christus an dir erkennen können. Ja, vielleicht bist du aber auch ledig. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, dass die Ledigen vielmehr um die Dinge des Herrn besorgt sind. Also als Lediger hast du im Normalfall mehr Zeit als jemand, der verheiratet ist und Kinder hat. Mehr Zeit, um deinen Geschwistern, um deiner Gemeinde zu dienen und so um die Dinge des Herrn besorgt zu sein. Vielleicht hast du aber auch Eltern, die Fürsorge brauchen. Auch dazu lesen wir, dass zuerst die eigene Familie sich um die Eltern kümmern sollen. Grundsätzlich sind die Kinder ja auch dazu aufgerufen, ihre Eltern zu ehren. Und im Alter, denke ich, kann das genau durch diese praktische Fürsorge für die Eltern geschehen. Aber auch für die Jüngeren unter uns. Auch ihr seid dazu aufgerufen, Christus zu verherrlichen, indem ihr eure Eltern durch Respekt und Gehorsam ehrt, denn das ist es, was Gott gefällt, so sagt es in seinem Wort. Aber wie viele von uns verbringen auch sehr viel Zeit auf der Arbeit? Auch das ist ein sehr großer Bereich unseres Lebens. Und auch dazu hat Gott viel zu sagen. Ihr Knechte, gehorcht den Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern in Einfalt des Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient als dem Herrn und nicht den Menschen. Bist du also in einem angestellten Verhältnis, dann bist du dazu aufgerufen, deine Arbeit mit genau dieser Einstellung zu tun. Und auch auf der Arbeit letztendlich nicht zu arbeiten, hauptsächlich um Menschen zufriedenzustellen oder einfach nur Geld zu verdienen, sondern auch für Christus zu arbeiten. Und wenn du deine Arbeit machst, kannst du Christus auch verherrlichen, indem du das Bestmöglichste in deiner Arbeit anstrebst, indem du fleißig bist, gute Arbeit leistet, auch wenn dein Chef nicht hinschaut oder deine Kollegen dich nicht sehen. Und auch unser gesamtes Leben über diese Rollen und Positionen hinaus sollen wir für Christus leben, so sagt es Paulus in 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also vom Dienst in der Gemeinde über die Arbeit und Familie bis hin auch zu den banalsten Dingen wie Essen und Trinken soll alles zur Ehre Jesu Christi geschehen. Ich glaube, viele Dinge davon, da machen wir uns keine Gedanken, es sind Automatismen. Aber ich glaube, auch hier wird der Heilige Geist uns heiligen, sodass wir auch selbst diese Dinge, die so normal und gewöhnlich für uns sind, zur Ehre Jesu ausleben können. Und ich glaube, um darin voranzukommen, ist es gut und wichtig, immer wieder innezuhalten und sich zu fragen, tue ich das, was ich aktuell tue, wirklich zur Ehre Jesu? Und wenn wir darüber nachdenken und zu dem Schluss kommen, nein, dann müssen solche Dinge aus unserem Leben verschwinden. Denn entweder verunehren sie unseren Herrn oder sie sind auf der anderen Seite einfach nur wertlos. Und wir haben hier ein großes Vorbild in Paulus. Ich glaube, seitdem er wiedergeboren wurde durch den Heiligen Geist, hatte er dieses Prinzip, alles zur Ehre Gottes zu tun, so ausgelebt wie wenige Menschen vor ihm. Aber das soll uns nicht davon abhalten, da auch dahin zu streben, denn durch den Heiligen Geist in uns, der in uns wirkt, können auch wir dorthin gelangen. Denn das Ziel des Geistes ist es ja, durch uns Jesus Christus zu verherrlichen. Und so wird es tun, indem wir uns ihm hingeben. So lasst uns wirklich auch im Gebet darum kämpfen, dass diese Herzenshaltung und daraus auch ein Leben zur Ehre Jesu Christi zunimmt. Aber nicht nur im Leben auf dieser Welt war Jesus selbst die Motivation und der Antrieb von Paulus. Auch der Tod wurde durch Jesus selbst zu etwas Begehrenswertem. Und das wollen wir noch im zweiten Punkt anschauen. Was macht den Tod begehrenswert? Wir haben es schon gesehen, Paulus sagt, das Sterben ist Gewinn. Ich denke, auch diese Aussage muss einfach im Kontext seiner Situation betrachtet werden. Ich habe es schon mehrfach jetzt angesprochen, er hatte wirklich ein turbulentes Leben auch als Christ. Er hatte ja 3 lange Missionsreisen hinter sich. Er hatte viele Gemeinden gegründet. Aber auf der anderen Seite hatte er es in seinem Dienst und in seinem Leben auch mit vielen Anfechtungen zu tun, mit Anfeindungen zu kämpfen. Und ich will dazu einen Abschnitt aus 2. Korinther 11 vorlesen, wo Paulus seine Anstrengungen und sein mühevolles Leben selbst darstellt, indem er sich gegenüber falschen Aposteln verteidigt. 2. Korinther 11, Vers 23 bis 28. Sind Sie Diener Christi? Also hier redet er über diese falschen Apostel. Ich noch mehr, in Mühen überreichlicher, in Gefängnissen überreichlicher, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Schläge weniger einen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren durch Flüsse, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem, was außergewöhnlich ist, noch das, was täglich auf mich andringt, die Sorge um alle Versammlungen. Ja, wir lesen hier von Paulus, wie er wirklich ein anstrengendes, ein kräftezehrendes, ein nervenaufreibendes Leben hatte. Und nach so einem Leben sitzt er jetzt im Gefängnis. Und es ist natürlich auch nicht der beste Ort, um seinen Lebensabend zu verbringen. Und sicherlich nicht das, was ein Mensch sich wünscht. Und dann hat er eben auch noch diese Anfeindungen von anderen Christen. Ich glaube, wir können förmlich doch sein Seufzen hören und dieses Verlangen, aus alledem einfach zu entfliehen. Und ich denke, viele von uns können, wenn wir uns so in diese Situation hineinversetzen, nachvollziehen, dass Paulus hier das Sterben als Gewinn, ja wirklich als Vorteil sieht. Denn wer durch Jesus Christus erlöst ist von der Sünde und vom Gericht Gottes, der weiß, dass nach dem Tod die Vollkommenheit und die völlige Freude kommt. Und dort wird es kein Leid mehr geben. Dort wird es niemanden geben, der gegen dich ist, der dir Unrecht tut, der schlechte Dinge über dich sagt. Dort wird es keine Krankheit mehr geben, keine Zeiten, in denen es uns körperlich so schlecht geht, dass wir uns fragen müssen, wie kann denn alles weitergehen? Dort wird es keine Traurigkeit mehr geben, keine Sorgen. Und vor allem, es wird dort die Sünde nicht mehr geben. Und all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sind ja direkte Folgen der Sünde. Und wie schwer macht uns doch die Sünde dieses Leben? Wie zerstörerisch wirkt sie auch in Familien, in Gemeinden, in Beziehungen? Wie sind wir geplagt von der Sünde, wo wir doch eigentlich in vielen Momenten wissen, was der Wille Gottes ist, die Sünde aber manchmal doch stärker scheint und wir fallen in der Sünde. Und es zermürbt uns und es wird immer wieder zu einer großen Last, sodass wir manchmal Gott nur noch anflehen können und sagen können, Herr, erlöse mich doch von all dem Bösen. Ich bin mir sicher, dass viele von euch auch immer wieder solche Momente erlebt haben. Aber wenn wir all das Schwere hier anschauen, dann müssen wir unseren Blick davon wegwenden und uns vorstellen, darüber Gedanken machen, dass es eben im Himmel die Sünde nicht mehr geben wird. Durch unseren Tod werden wir davon befreit. Und können wir uns das wirklich ausmalen? Können wir es nur ansatzweise verstehen, ohne Sünde zu leben? Eigentlich können wir es nicht, weil wir jeden Tag von der Sünde geplagt sind und umgeben sind. Aber genau diese Tatsache lässt uns doch verstehen, wie herrlich es sein muss, ohne diese Last der Sünde und alle Auswirkungen der Sünde zu leben. Gibt es also wirklich irgendeinen besseren Ort als den Himmel? Dazu müssen wir sagen, nein, gibt es nicht. Und genau deshalb ist es auch nachvollziehbar, den Tod oder das Sterben als Gewinn zu sehen. Denn dann kommen wir aus diesem mühsamen Leben auf dieser Erde in die Herrlichkeit, wo wir vollendet werden und in ewiger Freude leben können. Und dennoch auch hier die Frage, ist das wirklich alles? Geht es wirklich nur darum, von all diesen Problemen frei zu werden? War es nur das, worauf Paulus blickte? Doch hier müssen wir wieder sagen, nein, es geht um mehr. Dazu will ich nochmal Vers 23 lesen. Ich werde von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Und das sind sehr starke Worte, die Paulus hier verwendet. Denn Lust zu haben bedeutet wirklich einen starken, sehr starken inneren Drang zu haben, der uns wirklich zu einer Sache hindrängt. Also ein tiefes Verlangen. Und es wird in der Bibel meistens eher für das böse Verlangen der Sünde gebraucht, das den Menschen zum Sündigen drängt. Und wir erleben ja, wie viel Kraft da dahinter steckt. Aber hier benutzt Paulus es im positiven Sinne. Und was ist es, was er sich so sehr wünscht? Wonach ist sein Verlangen? Wohin drängt ihn seine Sehnsucht? Er sagt, ich will abscheiden, was so viel bedeutet, wie auf dieser Erde die Zelte abzubrechen und woanders hinzugehen. Und wo will er hin? Nicht einfach nur in den Himmel. Er will zu Christus. Bei Christus zu sein, ist sein großes Verlangen. Das ist seine Lust. Und er sagt, bei Christus zu sein ist weit besser, also um ein Vielfaches besser. Es ist nichts damit vergleichbar. Bei Christus zu sein im Himmel ist das Beste, was man haben kann. Die Lust auf den Himmel bezieht sich also auf eine Person. Und all die anderen Vorteile, die wir auch schon gesehen haben, sind dabei eigentlich nur positive Nebeneffekte. Und so, wie wir uns in diesem Leben auf der Erde die Frage stellen müssen, was habe ich ohne Christus, so können wir uns diese Frage auch in Bezug auf den Himmel stellen, was werde ich dort haben, also im Himmel, ohne Jesus. Ohne Jesus wäre der Himmel letztendlich nicht Himmel. Denn Jesus selbst und auch unser himmlischer Vater machen letztendlich die Herrlichkeit und die Schönheit des Himmels aus. Und das sehen wir gerade im Buch der Offenbarung. Dort lesen wir, dass es die Herrlichkeit Gottes ist, die den ganzen Himmel zum Strahlen bringt. Alles dreht sich um Gott und um das Lamm Gottes, also um Jesus Christus. Er ist das Zentrum. An vielen Stellen lesen wir dort, dass Christus, das Lamm, angebetet wird. Und dort werden wir auch Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das, was den Tod also wirklich begehrenswert macht, ist Jesus. Und der Tod ist das Tor zur vollkommenen Gemeinschaft mit ihm. Und so möchte ich auch an dieser Stelle fragen, was erwartest du vom Himmel? Einfach nur die Lösung all deiner Probleme? Einfach nur das Ende aller Leiden? Oder erwartest du die vollkommene Gemeinschaft mit deinem Herrn, mit deinem Heiland, der sich doch für dich selbst hingegeben hat, der dich mit einer aufopfernden Liebe liebt, der im Himmel ist, um dir ein Zuhause vorzubereiten, dem es sogar ein Anliegen ist, dich in den Himmel zu holen, weil er will, dass du dort bist, wo er ist. Wenn dir Jesus nicht so wichtig ist, wird der Himmel für dich nicht unbedingt ein Freudenort sein. Wenn Jesus dir egal ist, wird es wahrscheinlich eher eine Enttäuschung sein, dort zu sein. So frage dich, was erwarte ich wirklich im Himmel? Ich glaube, diese Tatsache, dass wir so auf den Himmel uns freuen können, diese Tatsache hat auch eine Anwendung für unser Leben hier auf dieser Erde. Denn wenn dein Begehren wirklich Jesus ist, wenn du es dir wirklich wünschst, bei Jesus zu sein, dann musst du nicht auf den Himmel warten. Schon jetzt, hier auf dieser Erde, können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Durch sein Wort, durch das Gebet. Und das können wir alleine tun, in unserem Kämmerlein, wie es heißt, aber auch gemeinsam in der Gemeinde, so wie wir es heute tun. Durch sein Wort spricht doch Gott selbst zu uns. Durch das Gebet können wir mit ihm sprechen und darin hast du die Möglichkeit, auch heute bei Jesus zu sein. Und natürlich ist es nicht so herrlich, wie es im Himmel in der Vollkommenheit sein wird, aber es ist der Anfang. Und wenn du darin zunimmst, wenn diese Beziehung zu Jesus und diese Gemeinschaft schon hier auf dieser Erde immer tiefer wird, dann wirst du immer bereiter sein, auch im Himmel diese vollkommene Gemeinschaft mit Jesus zu genießen. So denke ich, dass eine der besten Vorbereitungen auf den Himmel und damit auch auf den Tod ist, die Beziehung mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus zu pflegen, um ihn immer tiefer kennenzulernen und seine Herrlichkeit, seine Schönheit klarer zu sehen. Und das wird uns zu einer tiefen Liebe zu Jesus führen. Und diese Liebe wird uns bereit machen, das Leben auf dieser Erde immer mehr loszulassen und uns nach dieser zukünftigen Welt bei ihm auszustrecken. Wenn Jesus also unser Ein und Alles ist, dann wird der Tod zu etwas Begehrenswertem, weil wir durch den Tod zu demjenigen kommen, den wir über alles lieben. Und ich möchte an dieser Stelle auch ein Wort an all diejenigen richten, die nicht mit voller Überzeugung sagen können, Jesus ist mein Erlöser und er ist für mich gestorben und ich bin durch ihn ein Kind Gottes und Jesus ist mein Herr. Es ist ein Wort an alle, für die Christus nebensächlich und unwichtig ist, ja, für alle, die noch keinen rettenden Glauben an Jesus haben. Wenn du dich zu dieser Gruppe zählst, dann sei dir gesagt, all das Schöne, all das Begehrenswerte, das im Himmel wartet, alles, wovon ich in den letzten Minuten geredet habe, trifft auf dich nicht zu. Für dich gibt es nichts Schönes zu erwarten in der Zukunft, denn auf dich wartet Gottes Gericht, die ewige Verdammnis und seine Strafe, weil du ein Sünder bist. Für dich kann der Tod gar nicht begehrenswert sein, denn es wird vielmehr ein schreckliches Erwachen sein. Und es sind harte Worte, aber es ist die Realität. Und deshalb möchte ich dir sagen, wenn du dich zu dieser Gruppe zählst, kehre um von einem Leben in der Sünde hin zu Gott. Tue Buße, indem du dich von diesem Leben abwendest hin zu Gott und wende dich im Glauben an Jesus. Denn Jesus will dich erlösen. Er ist am Kreuz für die Sünde gestorben. Und wenn du das im Glauben annimmst, dann wird deine Sünde vergeben. Dann wirst du ein Kind Gottes. Dann wird Jesus Christus dein Herr, dem du dann dienen darfst mit deinem ganzen Leben. Und dann ist er dein Erlöser, der dann auch im Himmel auf dich wartet und auf den du dich dann freuen darfst. Ich möchte sagen, gehe heute noch diesen Schritt. Das Leben ist so schnell vorbei. Ich denke, das habt ihr auch in dieser Gemeinde vor ein paar Tagen miterlebt, ja, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Dieser Tod von Micha. Ja, wo man eigentlich in einem sehr schönen Moment des Lebens einfach aus dem Leben gerissen wird. Und er war nicht alt, er war ein junger Mann. Wir haben es in dieser Gemeinde in den letzten Jahren immer wieder erlebt, ja, wie wirklich junge Leute sterben und aus dem Leben gerissen werden. Deswegen solltest du nie denken, ach, wenn ich älter bin, dann kümmere ich mich darum. Heute kann dein Leben vorbei sein. Und dann wird es ein schreckliches Erwachen, wenn du Jesus Christus nicht an deiner Seite hast. So möchte ich zum Schluss kommen und nochmal kurz zusammenfassen. In diesem inneren Zwiespalt, den Paulus erlebte, sehen wir, dass das, wofür es sich zu leben lohnt, oder das, was das Leben lebenswert macht, letztendlich Jesus selbst ist. Und wenn du deinen Fokus auf ihn richtest und alles zu seiner Ehre tust, dann lohnt sich dein Leben wirklich. Alles andere ist am Ende nutzlos und nichtig. Aber wir haben auch die Zuversicht und das Verlangen gesehen, mit denen Paulus auf das Sterben blickte. Und auch darin ist Jesus letztendlich derjenige, der diese Tatsache des Sterbens begehrenswert macht. Denn durch den Tod gelangen wir zu ihm. Und je mehr du Jesus kennst, je tiefer deine Liebe zu ihm wird, desto stärker wird dieses Verlangen werden durch den Tod oder wird dieses Verlangen werden, bei ihm im Himmel zu sein. So lasst uns zu Gott beten, dass er genau diese Herzenshaltung in uns wirkt, damit eben unser Leben immer lebenswerter sein kann und wir durch eine wachsende Liebe zu Jesus in dem Verlangen zunehmen, bei ihm zu sein, damit sein Name letztendlich durch alles, was wir tun, groß gemacht wird. Amen.